Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Jugendliche im Schuldensumpf. Wer einmal Schulden macht, kommt nur schwer daraus heraus. Ausländer als Wahlkampfthema. Ein Stimmungsbild mit Einheimischen und Zugewanderten aus Könitz. Reformen für die britischen Großbanken. Großbritannien nabelt sich vom Casino-Kapitalismus ab. Und die Zukunft der Schweizer Banken ist Thema im Tagesgespräch mit dem CEO der Schweizerischen Bankiervereinigung, Claude Alain Margelisch. Rendezvous am Mikrofon, Ivana Pribakovic. Das Wichtigste des Mittags, kurz zusammengefasst, kommt von Philipp Bürgler.
Jugendliche in der Schweiz verschulden sich vor allem in den Bereichen Mobiltelefon, Online-Versandhandel und Gesundheitswesen. Das zeigt eine Untersuchung des Kreditberatungsunternehmens Intrum Justitia, welche die Daten von 200.000 Schuldnern analysiert hat. Junge Männer verschulden sich am stärksten mit Online-Käufen, junge Frauen dagegen mit unbezahlten Arzt- und Laborrechnungen. Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung: Jugendliche in der Stadt bleiben länger verschuldet als ihre Altersgenossen auf dem Land. In Großbritannien soll die Reform des Bankensystems bis 2019 umgesetzt sein. Dies schlägt eine Expertengruppe vor. Ihre Empfehlungen lauten, die britischen Banken sollen ihre Alltagsgeschäfte von den Risikogeschäften trennen und ihr Eigenkapital deutlich erhöhen. Der britische Finanzminister Osborne hat die entsprechenden Empfehlungen gutgeheißen. Nach Schätzung der Experten werden diese Maßnahmen die Branche im Jahr mindestens 4 Milliarden Pfund oder umgerechnet 5,6 Milliarden Franken kosten. Die Schweizer Banken sind überzeugt, dass sie weiter wachsen können, trotz des Drucks wegen unversteuerter Vermögen und strengerer Vorschriften. Eine Studie der Schweizerischen Bankiervereinigung zeige, wie die Banken ihren möglichen Ertrag bis 2015 um fast 10 Milliarden Franken steigern könnten, auf fast 70 Milliarden Franken. Die Bankiervereinigung teilt mit, die Banken müssten dazu Superreiche und Neureiche aus Wachstumsmärkten als Kunden gewinnen. Zudem sollten die Schweizer Banken mehr institutionelle Vermögen verwalten und den Handel mit Rohstoffen finanzieren. Eine weitere Großbank hat einen Stellenabbau angekündigt. Die französische Société Générale streicht nach eigenen Angaben 5% ihrer Stellen im Bereich Investmentbanking. Wie viel dies in absoluten Zahlen ist, wurde nicht bekannt. Zuletzt hatten unter anderem auch die Großbanken UBS, Credit Suisse, Bank of America, HSBC und ABN AMRO bekannt gegeben, dass sie in den nächsten Jahren Stellen streichen werden. In Guatemala hat die erste Runde der Präsidentenwahl noch keine Entscheidung gebracht. Keiner der Kandidaten erreichte die absolute Mehrheit. Nach Angaben der obersten Wahlbehörde des Landes dürfte der frühere General Otto Pérez von der rechten Patriotischen Partei knapp 33% der Stimmen erhalten. Der zweitplatzierte Manuel Balizón von der ebenfalls rechtsgerichteten Partei LIDER kommt demnach auf gut 20%. Voraussichtlich am 6. November kommt es zwischen den beiden Politikern zur Stichwahl. Das Güterbahnunternehmen BLS Cargo meldet für das erste Halbjahr einen Verlust von 2,1 Millionen Franken. Zwar habe der Verkehr über die Lötschberg-Achse im Vergleich zum Vorjahr um 20% zugenommen, schreibt BLS Cargo. Der schwache Euro habe aber auf das Halbjahresergebnis gedrückt. Der Euro sei die Leitwährung im europäischen Transportmarkt. Das heiße, dass BLS Cargo ihren Erlös in Euro erziele, während die direkten Kosten für Personal, Trassen und Lokomotiven in Schweizer Franken anfielen. Behindertenverbände in der Schweiz wehren sich gegen Einsparungen der Invalidenversicherung bei Berufsausbildungen von behinderten Jugendlichen. Sie haben deshalb eine Petition mit mehr als 100.000 Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht. Die Verbände stören sich an der Absicht des Bundesrates, rund die Hälfte der Kosten einer IV-Anlehre oder einer praktischen Ausbildung einzusparen. Erstmals in der Schweiz haben gestern Fußballfans selber für die Sicherheit und Sauberkeit in einem Fan-Extra-Zug gesorgt. Die rund 600 Fans des Berner Fußballclubs IBE wurden von 16 eigenen Sicherheitsleuten und 4 Fanarbeitern ans Auswärtsspiel nach Lausanne begleitet. IBE-Mediensprecher Albert Staudenmann zog gegenüber der Nachrichtenagentur SDA eine positive Bilanz. Alles sei ruhig geblieben und sehr gut gelaufen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Schulden sind wie Treibsand. Wer drin ist, kommt nur schwer wieder heraus. Demokratie ist kostbar und darf auch kosten, heißt es zum Polizeigrossaufgebot an der Wahlveranstaltung der SVP in Bern. Dann.
So kann das nicht weitergehen.
Also ich bin Albaner, aber jedenfalls bin ich Einbürger. Du bist stolz, Eidgenosse von Konföderation Helvetia.
Die Schweiz und ihre Ausländer, ein Stimmungsbild vor den Wahlen. Ägypten und seine Übergangsregierung, ein schlimmer Verdacht um die Erstürmung der israelischen Botschaft. Die Banken und Großbritannien, ein neuer Kurs. In welche Richtung die Schweizer Banken segeln wollen, um Erfolg zu haben, ist Thema im Tagesgespräch. Und damit weiter zur Börse.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.287 Punkten, ein Minus von 2,6%. Der Euro wird zu 1.2049 gehandelt und der Dollar zu 88,51 Rappen. Das Wetter. Heute scheint in der ganzen Schweiz meist die Sonne. In den zentralen und östlichen Voralpen und Alpen hat es zuerst noch einige dichtere Wolken. Es ist warm mit rund 24 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Am Dienstag scheint überwiegend die Sonne, im Jura und um Basel ist es zeitweise stark bewölkt. Am Mittwoch ist es im Norden zuerst bewölkt, dann wird es sonniger. An den Voralpen bleiben die Wolken teils zäher. Im Süden scheint wieder meist die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 24 Grad und am Mittwoch bei 21 Grad. Im Süden werden an beiden Tagen 27 Grad erreicht. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Wer sich jung verschuldet, hat Mühe, wieder aus den Schulden herauszukommen. Das zeigt eine neue Studie. Umso wichtiger wäre es deshalb, gar nicht in die Schulden zu kommen. Warum es trotzdem jeden 10. Jungen passiert. Elmar Plotzer.
Junge zwischen 18 und 25 Jahren geraten überproportional häufig in die Schulden. Und besonders beunruhigend, sie haben Mühe, wieder aus den Schulden herauszukommen. Eine Untersuchung des Inkasso-Instituts Intrum Justitia zeigt nämlich, dass fast die Hälfte der erfassten jungen Schuldnerinnen und Schuldner auch 5 Jahre später mindestens noch einen offenen Inkasso-Fall hat. Mit all den Verlockungen und dem gesellschaftlichen Druck hätten es die jungen Menschen heute aber auch nicht immer einfach, gibt Thomas Hutter, der Geschäftsführer von Intrum Justitia, zu bedenken.
Man hat in der heutigen Gesellschaft, insbesondere in den jugendlichen Gruppen, den Druck, dass man ein Handy hat, dass man schöne Kleider hat, vielleicht sogar ein Auto auf Leasing hat.
Und verschärfend komme dazu, dass es den jungen Menschen heute leicht gemacht werde, Kredite aufzunehmen und auf Pump zu leben.
Das zeigt sich so, dass man heute auf dem Internet einfach mit Rechnung bezahlen kann, dass man aber auch in Warenhäusern das Geld auf Kredit bekommt. Nehmen Sie die Ware heute, zahlen Sie morgen, so der Slogan. Also das Thema, einfach zu einem Kredit zu kommen, ist natürlich ganz anders als vor vielen Jahren.
Mit zum Teil fatalen Folgen. Die Gefahr, in die Schulden zu geraten, ist besonders groß für jene jungen Menschen, die zu Suchtverhalten neigen. Das kann Alkohol- oder Drogensucht sein oder auch Spielsucht oder Kaufsucht. Daneben spielt aber auch die finanzielle Situation der Eltern eine Rolle. Für Jugendliche, die aus sozial schwächeren Familien kommen, ist das Schuldenrisiko größer als für Jugendliche aus Mittelschichtfamilien, erklärt Mario Roncoroni, Geschäftsleiter und Anwalt der Berner Schuldenberatung.
Die meisten Schulden, das sind die Schulden, die man bei den eigenen Eltern und eigenen Angehörigen und Freunden hat. Und wenn natürlich die eigenen Eltern ein Auge zudrücken können und sagen, na gut, also ich vergesse jetzt diese 1000 Franken, dann ist man natürlich besser dran, als wenn die eigenen Eltern sagen müssen, ja, ich habe selber Probleme, meine Steuerrechnung des letzten Jahres ist immer noch nicht beglichen.
Viele Jugendliche wüssten nicht, wie man praktisch ein Budget verwalte und sie würden häufig keine Rückstellungen machen, aus Unwissen.
Sie wissen nicht, weshalb man eine Steuererklärung ausfüllen muss. Sie wissen auch nicht, weshalb man die Krankenkasse bewusst auswählen muss. Also da fehlt es an praktischem Know-how.
Und deshalb wäre es seiner Ansicht nach wichtig, wenn man schon in der Schule lernen würde, wie man ein Budget verwaltet und Schulden vermeidet.
Ausländerinnen und Ausländer, im Sorgenbarometer der Schweizer Bevölkerung regelmäßig weit oben und heute Thema einer außerordentlichen Session im Ständerat. Die Zuwanderung sorgt aber auch an verschiedenen Wahlpodien quer durchs Land für Zündstoff in den Diskussionen. Peter Maurer hat sich an einer solchen Veranstaltung im bernischen Köniz umgehört und danach auf dem Trottoir mit jungen Ausländern gesprochen. Ein Stimmungsbild vor den Wahlen.
Wenn es keine Ausländer hier wären, wer würde eure Klos putzen?
Bundeshaus, meine Mutter putzt dort. Es sind sieben Ausländer und zwei sind Schweizer. Ja.
8 Uhr an einem schwülen Samstagabend. Neben der Kirche vor dem fast 100-jährigen Schulhaus warten Junge, die meisten Ausländer.
Also ich bin Albaner, aber jedenfalls bin ich Einbürger. Du bist stolz, Eidgenosse von Konföderation Helvetia.
In die Aula will er, der coole albanische Eidgenosse. Wieder mal Action, ein Tanzwettbewerb ist angesagt. In die Aula wollen die Jungen, in diesen dampfend feuchten Raum, wo vor 2 Tagen die trockene Politik über sie, über die abwesenden Anwesenden, über die Ausländer wahlkampfmäßig diskutiert hat. Ein Rechter gegen 2 Linke und umgekehrt.
Ja, so kann das nicht mehr weitergehen. 1950 waren 5,6% in etwa. Ausländer in der Schweiz waren, heute sind es etwa 22,5%. So kann das nicht weitergehen.
Uli, du hast etwas vergessen. Seit 1950 ist unsere Wirtschaft gewachsen. Es ist gewachsen, auch weil wir die Ausländerinnen und Ausländer haben.
70% der Schweizer Unternehmer müssen im Ausland rekrutieren, weil sie Fachkräfte nicht finden.
Lokalpolitiker auf dem Weg in den Nationalrat. Auf dem Podium leicht erhöht zwar, aber nicht abgehoben. Man kennt die Sorgen der Bevölkerung und man kennt sich. Die Mitte-Frau steht links und die Grüne rechts, zumindest wenn man von vorne schaut.
Was man aber muss ernst nehmen, wenn wir über das Thema Zuwanderung reden, dass es vielleicht zu viele Leute hat und dass zu viel Land verbraucht wird. Also hier fängt es an, sich zu vermischen zwischen Raumplanung und Zuwanderung.
Die Blut- und Bodenpolitik, die haben wir schon in den 70er und 80er Jahren gehabt. Excuse.
Köniz, die größte Agglomerationsgemeinde der Schweiz. Gut 40.000 Einwohner, davon 6,5% Ausländer. Unten im Saal hört man denen oben ruhig zu. Dann kommen einer aus der Treuhandbranche und ein Kaminfegermeister ins Gespräch.
Die Schweizer Bevölkerung ist eigentlich rückläufig. Es ist einfach die Einwanderung, oder? Die unser Bevölkerungswachstum generieren. Es ist einfach die Einwanderung, oder?
Ich muss ihm da ein bisschen widersprechen. Ich bin ein Kleingewerber selber. Und mir ist das Problem, dass für Gewerbe, wo man ein bisschen dreckige Finger bekommt, wo man ein bisschen früh auf muss, wo man ein bisschen anlängen muss, dass wir einfach die jungen Schweizer nicht mehr motivieren können, so etwas zu machen. Und uns bleibt nichts anderes als die Flucht in Secondos, Leute, die noch arbeiten wollen. Wenn ich schaue, ein Kollege, der eine grosse Velobude hat, der hat bald noch Österreicher montieren, wo man schlichtweg keine Schweizer findet. Und das gibt mir sehr, sehr zu denken.
Zu denken gebe, sagt auch ein Polizist, dass irgendwie doch alles zusammenhängt. Immer mehr Leute, immer mehr Energie, immer mehr Bauen, immer weniger Land in diesem Land.
Also man kann nicht nur auf die Schiene und sagen, das ist jetzt, weil wir viele Ausländer haben oder wegen dessen oder das. Also es kann nicht mehr so weitergehen. Es wird irgendwann zum Kollaps führen. Ihr könnt das Herz auch nicht immer auf den Trip auf weiss nicht wie viele Schläge in der Minute. Irgendwann ist es fertig. Und da muss man schauen, muss man prophylaktisch, muss man dort mal wieder ein bisschen schauen für die Gesundheit von der Schweiz.
Eine gesunde Schweiz, eine Schweiz der Anständigen und Arbeitsamen, schallt von rechts vom Podium.
Die Schweiz ist attraktiv, aber sie ist eben auch attraktiv für die, die nur kommen wollen. Eine Scheibe abschneiden und nichts hier leisten wollen. Denen müssen wir den Degel stossen.
Draußen vor der Tür auf der Straße warten die jungen Ausländer darauf, dass man ihnen Einlass gewährt. In die Aula, dort, wo es abgeht.
Nicht nur Ausländer machen, und wenn Schweizer Probleme machen, was ist denn?
Die Schweizer Politiker, die meisten haben grosse Vorurteile gegen alle Ausländer.
Wo sie ungerecht sind, so. Wo wir in einem anderen Land sind.
Wenn ein Ausländer etwas macht, ist es sehr schlimm. So. Wenn der Schweizer genau das Gleiche macht, ist es kein Problem.
Draußen und drinnen wird schwarz-weiß argumentiert und unübersehbar, auch im Weltformat. Beim Hinausgehen, sagt einer.
Einfach mit diesen blöden Plakaten, die da rum sind, das sind die ganz tiefsten Emotionen, die da geschürt werden.
Eine Bäuerin hat das Wahlpodium geschmückt, mit Sonnenblumen und Chrysanthemen. Eine stille Frau, die jetzt vor den Wahlen nicht über Ausländer und Schweizer spricht, sondern einfach sagt, Politiker sollten sich doch für alle Menschen einsetzen und nicht nur für die Lauten.
Ja, wie Leute das jemand brüllt, wie man Recht bekommt. Da habe ich das Gefühl, manchmal. Die, die still ihre Arbeit machen nach Norden, die bleiben vielfach auf der Strecke. Und das ist traurig.
Schauplatz Bern am Samstag. Das Parteifest der SVP auf dem Bundesplatz war von einem riesigen teuren Polizeieinsatz begleitet. Eine Folge: Einschränkungen für die Bernerinnen und Berner. Ähnlich ist die Situation jedes Jahr an Weltwirtschaftsforum in Davos und beim 1. Mai-Umzug in Zürich. Die Ruhe und Ordnung an den Anlässen kann nur mit viel Polizei garantiert werden. Da kann man sich fragen, ob ein solcher Aufwand wirklich gerechtfertigt ist. Experten sagen ja, der Demokratie zuliebe. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Der Bundesplatz in Bern war am Samstag abgeriegelt wie eine Festung. Wer in der Stadt zum Einkaufen unterwegs war, wurde teilweise mehrfach von der Polizei kontrolliert und sogar vor den Läden gab es Kontrollen. Eine unangenehme Erfahrung für viele Unbeteiligte. Dennoch verteidigt der Sicherheitsdirektor der Stadt Bern, Reto Nause, den Polizeieinsatz.
Das Hauptziel, nämlich die Meinungsäußerung einer großen politischen Partei möglich zu machen, dieses Ziel, das wurde erreicht und in der Stadt Bern blieb es friedlich an diesem Wochenende und insofern kann ich der Arbeit der Polizei keine Vorwürfe machen.
Beim SVP-Umzug vor den Wahlen vor 4 Jahren war es zu massiven Ausschreitungen gekommen. Dieses Jahr wollten die Behörden dies um jeden Preis verhindern. Das sei richtig gewesen, sagt Hans-Peter Michel, der Landammann im WEF-Ort Davos. Die Kosten und die Einschränkung der Bewegungsfreiheit müsse man in Kauf nehmen.
Man muss diesen Preis auf sich nehmen. Wenn solche Ausschreitungen da sind, dann liegt es auch im öffentlichen Interesse, dass sich beim nächsten Mal die Polizei entsprechend positioniert.
Die Berner Behörden erhalten auch Unterstützung von Franz Recklin, dem emeritierten Professor für Strafrecht an der Universität Freiburg.
Wir sind eine Demokratie, wo man sich äußern können muss und wo man auch solche Veranstaltungen durchführen muss. Die Grenzen sind ja nur die potenziellen Schäden und der potenzielle Aufwand.
Dieser Aufwand war am Samstag sehr groß. Die Rede ist von 1 Million Franken. Recklin betont aber, das Recht, sich zu versammeln und die politische Meinung zu äußern, sei in einer Demokratie sehr hoch einzustufen. Und das Prinzip, Veranstalter von politischen Kundgebungen an den Kosten zu beteiligen, führe nicht zum Ziel. Denn sonst könnten kleine Gruppierungen ohne Geldgeber keine Demonstrationen mehr durchführen, sagt Hans-Peter Michel, der als Davoser Landammann viel eigene Erfahrung mit Demonstrationen hat.
Nehmen wir mal an, dass irgendeine kleine jugendliche Gruppe sich für den Weltfrieden einsetzt und die finanziellen Kosten für einen Sicherheitsapparat zahlen würde. Das darf nicht sein, das ist genau gleich abwegig, wie wenn man mit politischen Maßnahmen fast die Stimmen kaufen kann. Und dort muss man aufpassen. Das Verursacherprinzip soll vor allem dort gelten, wo ein Gewinn gemacht wird.
Genau wie am letzten Samstag in Bern fragt sich die Öffentlichkeit Jahr für Jahr beim Weltwirtschaftsforum WEF oder beim 1. Mai-Umzug in Zürich, ob sie die hohen Sicherheitskosten wirklich bezahlen muss. Doch immerhin, die Sicherheitskosten müssen nicht zwingend immer steigen. Das zeigt das WEF in Davos. Dort ist es gelungen, die Sicherheitskosten zu senken, von fast 14 Millionen Franken auf weniger als 8 Millionen. Das Rezept von Landammann Michel: den Dialog fördern und nicht die Konfrontation.
Der wütende Mob griff in Kairo, zuletzt auch die israelische Botschaft an. In Ägypten brodelt es wieder. Am Wochenende hatten wütende Demonstranten dazu auch das Innenministerium angegriffen, mehrere Polizeiwachen und das Hauptquartier einer Partei. Ich bin nun verbunden mit deres Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Irin Meyer, offenbar sind die Ägypterinnen und Ägypter immer noch sehr unzufrieden, obwohl Mubarak weg ist. Womit denn?
Ja, sie sind unzufrieden, weil das Militärregime sie täglich mehr verunsichert und frustriert. Das Misstrauen gegenüber den Generälen wächst, die Wut. Der Militärrat fällt Entscheidungen und handelt völlig undurchsichtig für die Bürger. Er kommuniziert praktisch nichts. Die Bürger müssen, wenn sie sich überhaupt informieren wollen, auf die Facebook-Seite der Generäle gehen. Viele haben den Eindruck, der Militärrat verrate die Revolution. Und es ist eine Tatsache, dass die Generäle nur einen sehr kleinen Teil ihrer Versprechen eingelöst haben bis jetzt. Und nach der Erstürmung der israelischen Botschaft in Kairo durch Demonstranten ist die Situation jetzt noch mehr angespannt und das Verhältnis zwischen Bürger und Militärregime noch belasteter. Und die Generäle haben auch den Ausnahmezustand jetzt wieder voll reaktiviert.
Heißt das denn, dass diese Übergangsregierung, auf die man im Land derart gehofft hatte, dass die jetzt wieder die Schraube anzieht und zurückbuchstabiert?
Dieser Eindruck verstärkt sich. Viele in Ägypten glauben, dass die Generäle den Angriff auf die israelische Botschaft zum Anlass nehmen könnten, um die Repression zu verstärken, um das Rad zurückzudrehen. Dafür spricht, dass Polizei und Armee beim Angriff auf die Botschaft erst nach Stunden eingegriffen haben, also zugeschaut hatten zuvor. Und es gibt Zeichen von neuer Repression und Einschränkung von Freiheit, zum Beispiel viele Verhaftungen, die Warnung zu demonstrieren, Einschränkung der Pressefreiheit zeichnet sich ab. Es gibt zum Beispiel keine neuen Bewilligungen für Satellitensender. Über Nacht wurden Visa-Restriktionen erlassen mit dem Argument mehr Sicherheit für das Land. Diese Restriktionen hätten dem Land und seiner Wirtschaft aber so sehr geschadet, dass sie rückgängig gemacht worden sind. Das alles irritiert die Bürger natürlich sehr.
Ausgerechnet in diesem aufgeheizten Klima kommt jetzt der türkische Ministerpräsident Erdogan zu Besuch am Abend. Was ist denn davon zu erwarten?
Erdogan wird sicher nicht zur Abkühlung dieses Klimas beitragen. Im Gegenteil, die großen Spannungen zwischen Israel und seinen langjährigen regionalen Partnern der Türkei und Ägypten werden diesen Besuch prägen. Erdogan wird mit Sicherheit Israel zum großen Thema machen und damit bei vielen Ägyptern punkten. Er wird versuchen, sich als muslimischer Führer in der Region zu präsentieren, der für die Palästinenser einsteht, gegen Israel aufsteht und auf die Europäer nicht mehr so stark angewiesen ist oder zu sein scheint. Gerade im Vergleich mit den eigenen Generälen ist Erdogan bei vielen Ägyptern beliebt und das türkische Modell stößt in Ägypten auf sehr großes Interesse, nämlich ein Staat, in dem sich Islam und Demokratie nicht ausschließen und dessen Wirtschaft boomt. Die Ägypter sind ja am Überlegen, was für ein Staat in Zukunft sie haben wollen. Offiziell werden die Türkei und Ägypten bei diesem Besuch ihre militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen stärken bzw. neu ordnen nach dem Sturz von Mubarak.
Soweit deres Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Als die Bankenkrise verschiedenste Staaten zur milliardenteuren Rettungsaktion zwang, war der Ruf nach Fesseln für die Finanzbranche laut. Seither wird in der Schweiz und anderswo um neue Regeln gefeilscht. Aktuelles Beispiel: In Großbritannien soll der Steuerzahler ab 2019 nicht mehr für jene Teile von Banken haften, die in den globalen Märkten spekulieren. Deres Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot berichtet.
Der britische Staat hat zig Milliarden investiert, um das private Bankensystem vor dem Kollaps zu retten. Eine Expertengruppe unter der Leitung von Sir John Vickers hat heute Morgen ihre Empfehlungen vorgelegt, wie der potenzielle Haftungsschaden in Zukunft minimiert werden soll. Demnach werden die alltäglichen Einzelhandelsgeschäfte, die Verwaltung von Einlagen und Spargeldern sowie die Vergabe von Hypotheken und Geschäftskrediten ausgesondert. Diese traditionellen Bankgeschäfte werden von einem rechtlich separaten Unternehmen mit eigener Direktion getätigt. Der britische Finanzminister George Osborne akzeptierte die Reform und den empfohlenen Zeitplan heute Morgen. Die Gesetzgebung soll noch in dieser Legislaturperiode, also vor 2015, verabschiedet werden. Der Vollzug muss bis Anfang 2019 abgeschlossen sein.
I think that gets the balance right between showing everyone we're doing this whilst giving everyone time to digest the details and put the changes in place.
Das signalisiere die Absicht und biete genug Zeit für die Umsetzung. Die Reformen treten dann zeitgleich mit den verschärften Eigenkapitalvorschriften der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel in Kraft. Betroffen sind in erster Linie die drei Großbanken HSBC, Barclays und die staatseigene Royal Bank of Scotland. Sie jammern schon über Kosten von rund 7 Milliarden Pfund und drohen mit dem Auszug aus London. Doch Sir John Vickers, der Autor des Berichts, winkte ab.
The balance sheet of these banks is more than 6 trillion, 6,000 billion. So we're talking of 0.1% or less. So it's got.
Bei einer Bilanzsumme von 6 Billionen mache das doch nur 1 Promille aus. Die Summe entspreche im Übrigen grob dem Bonustopf der Londoner City. Die veranschlagten Kosten erwachsen kaum im abgetrennten Einzelhandelsgeschäft, sondern vielmehr im globalen, weitgehend spekulativen und daher riskanteren Handel im sogenannten Investmentbanking. Hier wird es für die Banken teurer, Kapital und Liquidität aufzunehmen, sobald der Markt begreift, dass der britische Steuerzahler nicht mehr stillschweigend mithaftet. Das Risiko erhielte mithin einen höheren, richtigeren Preis, falls die Reformpläne den Widerstand des Finanzsektors überleben.
Martin Aliot. Auch für Schweizer Banken bleibt's nicht beim Alten. Sie werden sich zum Beispiel auf strengere Eigenkapitalvorschriften einstellen müssen und, durch neue Steuerabkommen der Schweiz, auf eine eigentliche Weißgeldstrategie. Ihr Verband, die Bankiervereinigung, zeigte heute auf, wie sie weiterhin erfolgreich geschäften wollen und können. Susan Giger.
Die Welt habe sich vollkommen verändert, sagt der Chef der Bankiervereinigung Claude-Alain Margelisch.
Ja, die alten Erfolgsrezepte reichen nicht mehr, weil sie haben die Finanzkrise hinter uns gehabt und wir haben auch jetzt im Bereich von dem Private Banking grundsätzliche Änderungen und wir haben neue internationale Standards.
Die Folgen, die Kosten zum Beispiel für die Überprüfung der Kunden steigen und die Margen sinken. Zudem können die Banken wegen den neuen Steuerabkommen und der Weißgeldstrategie künftig nicht so groß mit zusätzlichem Vermögen aus den bis jetzt wichtigen Märkten USA und Europa rechnen. Dieser Verlust werde aber durch die Dynamik auf den asiatischen Märkten und den Emerging Markets allgemein, also den Schwellenländern wie auch Brasilien, aufgefangen, sagt Peter Damisch, verantwortlich für die Studie zu den Zukunftsperspektiven des Bankenplatzes Schweiz.
Per heute könnte man sagen, ist es ungefähr gleich verteilt, Emerging Markets und Established Markets. Und in den nächsten paar Jahren wird es sich dahingehend entwickeln, dass eher 2/3 des Geschäftes mit Emerging Markets gemacht werden wird. Insofern, das Wachstum aus Emerging Markets wird uns sicherlich sehr helfen.
Nur das alleine reiche nicht, um der steigenden Konkurrenz weltweit zu trotzen. Die Banken müssten sich deshalb auf ihre Schweizer Qualitäten fokussieren, wie zum Beispiel.
Eine starke Tradition hat anzubieten, starke Fähigkeiten, hat ein tolles Produktoffering und ist nach wie vor als Standort und als Destination für reiche Familien aus der ganzen Welt sehr, sehr attraktiv.
Fast die Hälfte der Erträge kommen aus dem sogenannten Private Banking, dem Geschäft mit den vermögenden Kunden weltweit. Auch wenn dieses Geschäft künftig nur moderat steige im Vergleich zu früher, so stecke in diesem Bereich weiterhin das größte Potenzial. Gemäss der Studie müsste der Schweizer Bankenplatz künftig aber noch viel mehr auf das sogenannte Asset Management setzen. Das Geschäft mit den Pensionskassen und mit alternativen Investments wie Hedgefonds habe sehr viel Potenzial, liege zurzeit aber noch im Dornröschenschlaf. Peter Damisch vermutet.
Nun, ich glaube, wie bei vielen anderen Dingen, die sich als Chancen für die Schweiz darstellen, hat man in der Vergangenheit einfach sehr gut leben können mit dem, was man in der Schweiz hatte und hat in der Vergangenheit, glaube ich, noch nicht das Augenmerk darauf gelegt, was könnte man noch zusätzlich machen.
Man habe hier die Talente dafür, müsse sie aber noch weiter fördern. Und dann müsse man innovativ sein, also zum Beispiel Fonds entwickeln im Luxusbereich. Und so könne der Bankenplatz Schweiz weiter wachsen in den nächsten 5 Jahren. Und das trotz den strengeren Regeln und der Welt, die sich doch so verändert hat, ist der Studienverantwortliche überzeugt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.